Hallo und herzlich willkommen zu unserer Special-Folge.
Wir beleuchten in unserem Podcast das positive Training mit Pferd und Hund. Wenn du aktuell noch neu im positiven Training bist und nicht genau weißt, was sich dahinter verbirgt, welche Möglichkeiten das positive Training mit sich bringt und wo sich das Positive zum negativen Training abgrenzt, dann holen wir die Hind mit dieser Special-Folge ab und nehmen die mit in die Welt des positiven Trainings.
Positives Training ist für mich weit mehr als nur eine Methode, um Tieren etwas beizubringen. Es ist für mich eher eine Haltung, ein Weg und eine Entscheidung, die Beziehung zwischen Menschen und Tieren zu stärken und gegenseitiges Vertrauen aufbauen zu wollen. Und positives Training basiert auf der positiven Verstärkung von Verhalten, das wir uns wünschen, anstatt auf Bestrafung von unerwünschtem Verhalten oder dem Erzwingen erwünschter Verhalten.
Positives Training klingt nach einem harmonischen und sanften Ansatz, aber was genau ist damit eigentlich gemeint? Heutzutage hört man oft davon, es wird geklickert und gefüttert, doch reicht es schon aus? Oder steckt hinter einem erfolgreichen, positiven Training viel mehr, als sich den Leckerlibeutel wie eine Fernbedienung umzuschnallen? Auch die Frage, wo die Grenzen zur negativen Verstärkung verlaufen, ist wichtig. Warum sie vermeintlich so gut funktioniert und weshalb wir es vermeiden sollten, unsere Trainingspläne darauf aufzubauen, wollen wir erläutern. Um euch den Einstieg ins positive Training zu erleichtern, euch ein besseres Verständnis für die Hintergründe zu geben, vielleicht auch für das, was ihr bereits in eurem Training umsetzt, haben wir eine besondere Podcast-Folge für euch aufgenommen. In dieser Episode erfahrt ihr, was positives Training wirklich bedeutet, was es nicht ist und wie es sich klar von negativen Trainingsansätzen abgrenzt.
Verklickern. Der Podcast über positives Training mit Pferd und Hund. Lass dich inspirieren von der Welt des positiven Trainings und entdecke Blickwinkel, die dir neue Wege eröffnen. Katharina Deisenberger und Nadine Keune beleuchten positive Alternativen für dein Training, enttarnen Stolperfallen und laden dich ein zu spannenden Selbstexperimenten.
Leute fragen sich, ob der Ansatz der positiven Verstärkung wirklich genauso effektiv ist wie die traditionelleren Methoden.
Positives Training ist oft sogar effektiver, weil es nachhaltige Erfolge schafft. Also wenn ein Tier freiwillig mitarbeitet, weil es Spaß daran hat und weiß, dass es belohnt wird, dann wird Lernen viel schneller und stressfreier erfolgen und auch viel nachhaltiger bestehen bleiben.
Das ist ein guter Punkt und ich denke, manche Leute haben das Vorurteil, dass die Tiere bestochen werden. Aber es geht ja viel mehr um die Konsequenzen des eigenen Verhaltens. Sprich, was habe ich zu erwarten, wenn ich kooperiere? Und viel wichtiger, was, wenn nicht? Aber was denkst du, warum halten sich trotzdem nur so viele Vorurteile gegenüber positivem Training?
Ich glaube, das liegt oft daran, dass Menschen den Begriff positiv falsch verstehen. Also ich denke, manche denken, es geht nur darum, nett zu sein, keine Regeln aufzustellen, so diese klassischen Wattebauschwerfer, als die wir ja oft bezeichnet werden. Ja. Dabei ist gutes, positives Training klar strukturiert und konsequent. Es verfolgt kleinschrittige Trainingspläne, die auch sehr strukturiert dann auch durchgeführt werden. Es geht eben nicht darum, das Tier einfach machen zu lassen, was es will, sondern ihm mit Sinn und Verstand beizubringen, was wir von ihm möchten. Ein anderer Punkt ist vielleicht auch, dass viele Menschen mit der Arbeit ohne Strafen noch gar nicht so vertraut sind. Da ist die Frage, wie bist du eigentlich zum positiven Training gekommen?
Eine gute Freundin hat mich gefragt, ob ich mit ihr ein Wochenende zum Hühnerklickern fahren will. Und ich habe nichts Besseres zum Dog gehabt und habe zugesagt. Aber eher wegen dem Ausflug, weil vom Klickertraining habe ich zu der Zeit schon gehört, aber ja, überhaupt nicht verstanden, was sich wirklich dahinter verbirgt. Und das Hühnercamp war dann der Beginn einer Reise, die bis dahin nicht zu Ende ist.
Ja, also ich muss sagen, das Hühnerklickern ist tatsächlich bei mir auch so ein großer Aha-Moment gewesen. Denn wenn man merkt, dass Training nicht auf Kräftemessen basieren muss, egal mit welchem Tier man arbeitet, sondern auf Kooperation, dann ist das schon wirklich ja einfach ein riesen Aha-Moment. Und das Schöne daran ist, dass es für alle Tierarten funktioniert, egal ob Hund, Pferd, Zootier. Doch sehen wir uns das Ganze mal aus lerntheoretischer Sicht an.
Okay, Der Herr Skinner war ein US-amerikanischer Psychologe und Verhaltensforscher. Der hat sich mit dem Konzept der operanten Konditionierung beschäftigt. Das Konzept beschreibt, wie Verhalten durch Konsequenzen beeinflusst wird, also durch Verstärkung oder eben Bestrafung. Die Grundidee ist, Verstärkung sorgt dafür, dass ein bestimmtes Verhalten häufiger auftritt und Bestrafung, dass ein Verhalten gehemmt wird, seltener auftritt. Skinner hat diese beiden Prinzipien, Verstärkung und Bestrafung, noch weiter unterteilt und dabei kämen 4 sogenannte Quadranten ins Spiel. Der erste Quadrant ist die positive Verstärkung. Hier wird etwas Angenehmes hinzugefügt, um ein Verhalten zu fördern. Der zweite Quadrant ist die negative Verstärkung. Hier wird etwas Unangenehmes entzogen, damit ein Verhalten häufiger gezeigt wird. Der dritte Quadrant ist die positive Strafe. Hier wird etwas Unangenehmes hinzugefügt, um ein Verhalten zu reduzieren, ein Verhalten zu hemmen. Der vierte Quadrant ist die negative Strafe. Hier wird etwas Angenehmes entzogen, damit ein Verhalten weniger wird, seltener auftritt. Die 4 Quadranten bilden die Grundlage der operanten Konditionierung und helfen uns dabei, besser zu verstehen, wie wir Verhalten beeinflussen können, sowohl bei Tieren als auch bei Menschen.
Was bedeutet es also positiv und negativ in diesem Zusammenhang? Positiv bedeutet, dass etwas hinzugefügt wird und negativ, dass etwas entfernt wird. Ähnlich einem mathematischen Zeichen, Plus und Minus. Es geht also weniger darum, beziehungsweise es geht überhaupt nicht darum, ob die Konsequenz gut oder schlecht ist. Also es ist nicht wertend gemeint, sondern einfach darum, ob etwas hinzu oder entfernt wird. Wie du schon gesagt hast, haben wir also 2 Lernquadranten, mit denen wir Verhalten aufbauen können, es also wahrscheinlicher und zuverlässiger machen können. Das sind die beiden Quadranten der Verstärkung. Wenn ihr das schon mal gesehen habt, irgendwo R plus, R minus, R steht für Reinforcement, Belohnung oder Verstärkung und R plus eben für die positive und R minus für die negative Verstärkung. Und wir haben 2 Quadranten, mit denen wir Verhalten abbauen, also weniger machen können. Das sind die Quadranten der Strafe. Wenn ihr das schon mal gesehen habt, P, P plus oder P minus für positive oder negative Strafe, kommt vom englischen Wort Punishment.
Um Verhalten zu erzeugen, unserem Tier also etwas beibringen zu können, sollten wir Verstärkung nutzen. Aber ob wir uns für die positive oder negative Verstärkung entscheiden, macht einen großen Unterschied. Dazu kommen wir gleich genauer anhand einiger Beispiele. Du hast die 2 Strafquadranten angesprochen. Mhm. Auch hier können wir in positiv und negativ unterteilen. Wir können also positiv strafen, indem wir Verhalten mittels Hinzufügen eines unangenehmen Reizes unwahrscheinlicher machen, oder wir strafen negativ, indem wir durch das Entfernen etwas Angenehmen als Konsequenz die Auftretenswahrscheinlichkeit senken.
Genau. Da schauen wir uns das Ganze mal anhand einiger Beispiele an. Mein Hund oder mein Pferd soll lernen, dicht neben mir zu laufen und sich meinem Tempo anzupassen. Ich möchte also ein Verhalten aufbauen, wahrscheinlicher und zuverlässiger machen. Ich befinde mich also in der Verstärkung. Ich kann mich zwischen positiver und negativer Verstärkung entscheiden. Löse ich das Ganze positiv, stelle ich ein Trainingssetting her, in dem mein Tier sehr wahrscheinlich das richtige Verhalten zeigen wird. Zum Beispiel nach dem Spaziergang, wenn wenig Ablenkung herrscht oder wenn ich mein Pferd in der Stallgasse trainiere, statt irgendwo auf einer grünen Wiese, wo die Wahrscheinlichkeit, dass es ständig zum Gras zieht, sehr groß ist. Und ich belohne erstmal mit einer hohen Belohnungsrate. Das heißt, ich belohne das Verhalten, was ich öfter sehen möchte, was ich verstärken möchte, was ich also mehr werden lassen möchte, nämlich das neben mir Laufen. Das Tier lernt, cool, das lohnt sich, das zeige ich jetzt öfter. Mein Tier freut sich über die Kekse, somit verknüpfe ich das ganze Trainingssetting positiv, mit positiven Gefühlen, so wie du das gerade gesagt hast, Katharina, mit Freude. Mein Tier arbeitet also gern mit, weil es ihm viel bringt, mit mir zu trainieren. Und mein Tier vertraut mir, weil ich immer nur Situationen stelle, dem es gewachsen ist und nur schrittweise meine Anforderungen anpasse.
Baue ich das Ganze jetzt negativ auf, habe ich weniger Fokus auf das passende Trainingssetting und kalkuliere Fehler meines Tieres mit ein. zeigt mein Tier ein Fehlverhalten, beispielsweise es bummelt hinter mir her oder überholt mir, füge ich einen unangenehmen Reiz hinzu, ich blocke das Tier oder dränge es zurück oder ziehe am Strick oder an der Leine, bis mein Tier ein erwünschtes Verhalten zeigt und neben mir läuft. Das erwünschte Verhalten verstärke ich, indem der unangenehme Reiz entfernt wird, also der Zug auf Strick oder Leine lässt nach oder weil ich eben das Tier nicht mehr bedränge. Die negative Verstärkung ist also mit Erleichterung statt mit Freude, wie bei der positiven Verstärkung, verknüpft. Mein Tier wägt also unentwegt ab, ob es, wenn es sich jetzt daneben benimmt, in meinen Augen daneben benimmt, dem Einsetzen meines unangenehmen Reizes entkommen kann. Und das ist genau der Punkt, dass im Training das Tier ja noch nicht weiß, was es tun soll, was denn von ihm verlangt wird. Und wenn das Tier damit rechnet, im schlimmsten Fall eine Strafe zu erfahren, etwas Unangenehmes zu erfahren, dann bietet es erstens von sich aus vielleicht schon mal gar nichts an oder ist auch zu einer Mitarbeit viel weniger bereit, weil es einfach, Safety first, bevor es Ärger gibt, mache ich lieber gar nichts oder versichere mich wirklich nochmal, ob ich das alles richtig verstanden habe und bin dann aber vielleicht so selber so unter Druck, dass ich, obwohl ich die Antwort weiß, nicht mehr antworten kann oder möchte, weil ich Angst habe, es ist doch verkehrt.
Ja. Klassisches Beispiel für die negative Verstärkung im Hundetraining ist das klassische Hund in Sitz drücken, um dem Tier das Sitzen beizubringen. Mein Hund lernt also, dass mein Signal Sitz das unangenehme Drücken auf den Po ankündigt und versucht sehr schnell zu sitzen, um dem Druck zu entgehen. Im Umkehrschluss wägt der Hund also immer wieder ab, ob es jetzt echt sein muss zu sitzen oder ob der Mensch vielleicht so weit wegsteht und er ihn aktuell gar nicht runterdrücken könnte. Im Pferdetraining ist ein klassisches Beispiel der negativen Verstärkung das Trainieren des spanischen Schrittes, der durch das ständige Touchieren ausgelöst wird. Das Pferd zeigt also das Anheben des Beines nicht aus Freude, weil es sich lohnt, möglichst schnell zu reagieren, weil schnell reagieren heißt Keks, wie in der positiven Verstärkung, sondern weil es dem unangenehmen Reiz des Touchierens entgehen möchte. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, denn schnell reagieren heißt jetzt schnell in Ruhe gelassen werden.
Und auch wenn das Touchieren keinen Schmerzreiz hervorruft, es ist dem Pferd ja auch unangenehm, wenn Fliegen auf seinem Körper sind. Ja. Er will ja auch diese Fliegen, die ja wirklich nicht schmerzhaft sind, vertreibt es ja trotzdem, weil es nervt. Ja, arbeiten wir also über die positive Verstärkung, erhalten wir Tiere, die gern mitarbeiten, die zuverlässig und prompte Verhalten zeigen und die Freude im Training empfinden. Entscheiden wir uns, über die negative Verstärkung zu arbeiten, wägen die Tiere ab, ob es aktuell Sinn macht, ein Verhalten zeitnah auszuführen. Wir erhalten unzuverlässige Verhalten und wir müssen immer sicherstellen können, dass wir den Druck auch folgen lassen könnten, falls das Tier nicht reagiert. Zudem muss ich in der negativen Verstärkung immer erst einen unangenehmen Reiz hinzufügen, den ich wegnehmen kann, wenn mein Tier ein erwünschtes Verhalten zeigt. Ich habe also genau genommen mit dem Hinzufügen des negativen Reizes, den ich ja dann wieder wegnehmen möchte, immer auch das Verhalten bei Signalgabe positiv gestraft und damit gehemmt.
Genau, steht mein Hund also aktuell am Reh und läuft nicht hinterher. Und ich gebe mein negativ aufgebautes Sitzsignal in das ja eigentlich erwünschte Verhalten hinein, Hund steht und rennt nicht hinterher, dann hemme ich unabsichtlich mit meinem negativ aufgebauten Signal, mit meinem negativ aufgebauten Sitzsignal, das Stehen und das Nicht-Hinlaufen. Trabt mein Pferd fleißig und taktrein und ich gebe hier ein negativ aufgebautes Galoppsignal hinein, dann strafe ich gleichzeitig das fleißige Traben, weil das hat das Pferd in dem Moment der Signalgabe gezeigt. Gebe ich hier jedoch ein positiv aufgebautes Signal, verstärke ich allein durch die Signalgabe des positiv aufgebauten Sitzens das Stehen und nicht hinlaufen, weil jedes positiv aufgebaute Signal gleichzeitig ein Verstärker ist. Steht mein Pferd zum Beispiel höflich und nett vor der Wippe und ich gebe das Signal fürs Wippebetreten, verstärke ich mit der Signalgabe gleichzeitig das höfliche Stehen vor der Wippe.
Fairerweise muss man sagen, dass man nirgendwo nur Vorteile ernten kann. Auch die positive Verstärkung birgt einige, viele Stolperfallen, die man kennen sollte, um erfolgreich mit dem Tier trainieren zu können. Ohne Gefahr laufen zu müssen, Dinge zu verstärken, die wir eigentlich gar nicht verstärken wollten. In unseren Podcast-Folgen beleuchten wir immer auch eine typische Stolperfalle und zeigen natürlich die Wege, wie man sie sicher umschiffen kann. Wollen wir der Vollständigkeit halber mal nur kurz erklären, was eigentlich positive und negative Strafe ist?
Ja, das machen wir. Wenn ich über Strafe arbeite, habe ich kein Verhalten mehr, welches ich verstärken möchte oder kann. Das heißt, ich möchte das gezeigte Verhalten seltener machen, weil es mir nicht so gut gefällt, wenn mein Hund zum Beispiel einen Menschen anspringt oder mein Pferd mich zum Gras zerrt. Zum einen muss man sagen, dass es immer der bessere Weg ist, ein Setting zu schaffen, in dem mein Tier möglichst wenig Fehler machen kann, die ich dann wieder strafen müsste. Zum anderen könnte ich auch einfach warten, bis mein Tier wieder ein erwünschtes Verhalten zeigt, was ich dann wiederum verstärken kann. Springt mein Hund gerade einen Menschen an und ich kann es mir leisten, das kurz zu ignorieren, weil vielleicht mein Hund meinen Partner anspringt oder meinen sehr verständnisvollen Nachbarn, dann könnte ich auch kurz warten, bis mein Hund wieder alle Pfoten am Boden hat und belohne das erwünschte Verhalten. Die nächste Begegnung würde ich dann sinnvoller planen und schauen, dass mein Hund an der Leine ist, wenn sich mein Nachbar nähert, um es unwahrscheinlicher zu machen, dass mein Hund springt und somit direkt das erwünschte Verhalten verstärken kann. Oder ich könnte mein Pferd kurz grasen lassen und warten, dass es davon ablässt. Das würde ich engmaschig belohnen und ein Grasensignal einführen für die zukünftigen Situationen. Ist ein Ignorieren aber nicht möglich, weil ich andere Menschen oder Tiere oder auch mein eigenes Tier in Gefahr bringe oder belästigen würde, also andere Menschen belästigen würde, dann muss ich auf Strafe zurückgreifen. Das heißt, hier kann ich mich entscheiden, greife ich auf die negative Strafe zurück, weil diese weniger Risiken mit sich bringt. Wenn ich negativ strafe, entferne ich also einen angenehmen Reiz, gehen wir also davon aus, dass mein Hund gerne andere Menschen anspringt, weil er sich vielleicht tatsächlich freut und ich strafe dieses Verhalten negativ, dann würde ich ihn einfach mitnehmen und die Distanz zum Menschen erhöhen. Funktioniert natürlich nur, wenn mein Hund wirklich gerne den Menschen anspringt, also das, was Positives für meinen Hund dargestellt hat. Mein Pferd würde ich einfach mittels Strick mitnehmen und das positive Grasen damit beenden, wobei das auch wieder in Klammern steht, weil das alles so ein bisschen miteinander verschwimmt, denn der Einsatz vom Strick, der ja unangenehm fürs Pferd ist, auch ein Stück weit den Tatbestand einer positiven Strafe erfüllt. Das heißt, man kann diese ganzen Quadranten, diese vier Quadranten auch nicht hart abgrenzen. Vieles geht ineinander über und die Grenzen verschwimmen da teilweise. Aber tatsächlich, wenn es das Pferd ein Pferd ist, was dieses Strickziehen jetzt nicht als massiv schlimm empfindet und da vielleicht auch Schmerzen davon trägt, dann ist das eher der negativen Strafe zuzuordnen, weil eben der Reiz, dass das Grasen jetzt beendet ist, einfach schwerer wiegt.
Genau. Mein Hund bellt mich an, weil ich den Ball werfen soll. Ich strafe negativ und packe den Ball zurück in die Tasche. Mein Pferd bedrängt mich im Training, zeigt unhöfliches Verhalten, weil es schneller an den Hafer in meiner Tasche kämmermechert. Ich strafe negativ, indem ich aus der Halle rausgehe und somit die Chance auf Futter gleich null ist. Verhalten, die sich nicht lohnen, werden zukünftig weniger oft gezeigt. Jedoch ist das Problem an der negativen Strafe, dass die Emotion Frust entsteht, weil der Spaß aufhört. Das führt dann tatsächlich oft zu noch mehr oder anderem unerwünschten Verhalten.
Und das finde ich eigentlich sogar noch viel schlimmer als die Tatsache, dass die Tiere immer noch nicht wissen, was richtig gewesen wäre. Ich gebe also keine Alternative zum unerwünschten Verhalten. Das ist immer das Negativding von Strafe, weswegen wir die Strafe wirklich super, super bedacht einsetzen sollten. Im Idealfall gar nicht über Strafe arbeiten. Wenn wir uns entscheiden sollten oder müssen, dann lieber die negative Strafe wählen. Sondern ich sage nur falsch, falsch, falsch. Das ist leider auch falsch, also ein bisschen wie Topf schlagen. Und es besteht eine enorme Gefahr, dass die Tiere den Strafreiz falsch verknüpfen. Das heißt, nicht mit dem unerwünschten Verhalten, sondern mit der Situation, also mit dem Wald oder mit der Halle oder mit der anwesenden Person oder mit einem anderen anwesenden Tier, zum Beispiel einem Schaf oder mit einem Geräusch. Mein Tier hat dann immer Angst bei Wind oder wenn es eine Autotür, hört, weil eben dieser Reiz, diese unangenehme, mit dieser eigentlich ja ungewollten Situation verknüpft wird.
Genau, das Horst im Training macht es ja daher in meinem Plan, den ich mir für dieses Training mache, macht es ja viel mehr Sinn, das, was ich vom Tier möchte, positiv zu formulieren, damit der Fokus dann darauf liegt, ja. Weil ich möchte ja Verhalten erzeugen und nicht Verhalten hemmen. Und wenn ich mir vorher schon Gedanken drüber mache, wie kann ich als Beispiel, anstatt zu sagen, ich möchte nicht, dass mein Hund jagen geht, ich möchte nicht, dass mein Pferd grasen geht, mache ich mir den Plan ja so, dass ich sage, ich möchte, dass mein Hund an mir orientiert im Freilauf ist. Ich möchte, dass mein Pferd am lockeren Strick mit mir spazieren geht. Und dann ja das Training dementsprechend anpasse, positiv formuliere und dann eben diesen Fokus auf das Positive lege und so kleinschrittig gehe, dass ich auf die Strafe, wie du gesagt hast, weitgehend verzichte. Dass es wirklich nur im Managementbereich passiert und nicht schon vorher auf meinem Zettel, auf meinem Plan entsteht.
Ja.
Und viel schneller, Kim, ja.
Warte mal kurz, da will ich noch kurz was dazu sagen, weil das so ein guter Punkt ist, den du sagst. Und das war ganz am Anfang meiner Ausbildung wirklich eine Sache, wo ich tatsächlich ganz am Anfang auch drüber gelächelt habe, wenn ich Zielverhalten definieren sollte, habe ich immer gesagt, also das Huhn soll nicht das machen. Und dann hat meine Dozentin immer gesagt, was soll's denn tun? Dann beschreib mal, was soll's tun? Und ich dachte auch so, wir sagen hier so Krümelkackerei. Kennst du das
ja,
Wort?
Aber,
so Korinthenkacker.
Ja, aber besser ja, weißt geht's du, ja dachte, gar nicht.
Das ist doch völlig wurscht jetzt, ob ich das jetzt so sag oder so. Und es hat sich wirklich erst im Laufe der ganzen Trainingsjahre ergeben, dass ich da wirklich einen Unterschied auch feststelle, was das mit einem macht, wenn man sagt, ich habe ein Bild im Kopf, was soll das Tier tun und nicht, was soll es nicht tun? Ja, ich wollte nur noch mal dein Argument unterstreichen, weil das so ein schönes Argument ist.
Ja, und vor allen Dingen, wenn ich jetzt an mich selber denke, jetzt bin ich schon so, dass ich mitdenke und ich mache da mit und erfahre immer nur, nein, nein, nein.
Wieder falsch.
Dann halt einfach nicht. Es hat mal eine Sendung gegeben, eine Trainersendung für Pferde. Und da war...
Ja, weiß, was du meinst.
Ich war so schockiert. Also ich habe mir das nie ganz so angeschaut. Ich war so, also nicht jetzt wegen der Ansätze oder sowas.
Ach so, ich wegen den Ansätzen.
Ich war so schockiert über die Aussage von einem Trainer, der... Es ist um Hängertraining gegangen und es war ja dann auch mega in der Kritik und deswegen hat es mir ist das Video immer wieder zugeschickt worden und ich war gar nicht so schockiert über seinen Lösungsansatz, weil ich habe mir gedacht, naja, ist halt dem sein Weg, ich würde ihn anders machen, ich finde sowas ganz schlimm. Mhm. Was ich aber wirklich dramatisch gefunden habe, war, dass bevor er das Pferd im Training gehabt hat, hat er das Pferd gesehen und hat dann gesagt, er freut sich schon drauf, wenn das Pferd den ersten Fehler macht. Mhm. Und da immer dachte, hey, warte, der schafft eine Situation, in dem das Pferd es gar nicht richtig tun kann.
Ja.
In dem das Pferd halt so reagiert, wie es immer reagiert hat und ich es jetzt korrigiere. Also wenn mein Trainingsplan drauf
aufbaut. Ihm zu zeigen, wo der Hammer hängt und wer hier eigentlich die Hosen anhat.
Ja, genau. Anstatt... Mhm. Und vielleicht auch gar nicht, um es als einen Machtkampf ausarten zu lassen, ne? Sondern einfach nur, dass sein Trainingsgedanke daran hängt, ich reagiere auf Fehler.
Ja.
Sondern sei doch schlau und sei doch der kluge Mensch, der so komplex denken kann, der Technik entwickelt, dass man zum Mond fliegt. Sei doch einfach schlau und mach dir Gedanken, wie das Pferd so oft es geht, ja, ich kann, ja, ich will sorgen können. Also.
Ja, ich glaube, da liegen zwei große Sachen zugrunde. Das eine ist einfach das fehlende Wissen. Es gibt diesen schönen Spruch, wer nur einen Hammer kennt, dem kommt alles wie ein Nagel vor. Kennst du das?
Oh Gott, na, aber das ist ja krass.
Ja, und wenn ich eben nur den Hammer kenne und nur denke, das Pferd will mich verarschen, das ist ein dominantes Pferd, das muss mal gezeigt bekommen, wo Grenzen sind, das testet Grenzen aus, ist zickig, ich könnte die Liste jetzt fortführen, dann kommt mir natürlich auch jedes Verhalten wie ein Nagel vor. Weißt du wie? Wo ich nur mit einem Hammer drauf reagieren kann. Und das ist das Erste, dass das fehlende Wissen einfach dahinter steht für mich. Und das Zweite ist für mich aber ganz klar, und das diskutiere ich auch ganz oft mit meinem Mann, was der denkt aus Männersicht, was da dahinter steht. unabhängig, ob das Mann oder Frau ist, ganz oft auch so eine Einstellung einfach zu Tieren. Tiere sind Leibeigene, die haben Spielregeln zu folgen. Und wenn die diesen Spielregeln nicht folgen, dann müssen sie eben sehen, dass sie da, was sie dann für Konsequenzen davon tragen.
Die Tiere machen doch immer alles nach bestem Wissen und Gewissen.
Ja.
So.
Ja.
Welche Gründe dahinter stehen? Ganz was anders.
Genau.
Aber nach bestem Wissen und Gewissen. Und so sollte ich damit auch umgehen. Und
ja,
mir deren diese Leid, ich habe sowas von überhaupt kein Verständnis mehr dafür, für dieses, ich muss auch zur Arbeit. Erstens kriegst du ja Geld. Und wenn du heint in der Früh dir ein Pfurz querlegt, dann flackst du ins Bett. Und ja, dann ist nämlich gar nichts mehr los. Okay. Viel schneller komme ich also voran, wenn ich es meinem Tier leicht mache, das erwünschte Verhalten zu zeigen und das wiederum belohnen kann.
Ja, da fällt mir ein Zitat von Katja Frey ein, die hat immer gesagt, mach es ihnen leicht, ein Held zu sein. Das ist das, was immer über meinem Training drüber steht.
Was ist denn jetzt eigentlich positive Strafe? Bei der positiven Strafe füge ich einen unangenehmen Reiz hinzu, um das gezeigte Verhalten zu hemmen.
Das heißt, mein Hund springt mich an und klassischer Ratschlag, ich trete einfach auf die Hinterfüße, damit er das einfach lässt.
Oh Gott.
Hast du er gesagt?
Ja, Entschuldigung.
Kennst du das nicht?
Nein.
Oh, das habe ich ganz häufig hier, dass die Leute sagen, ja, der springt immer noch. Ich habe dem schon auf die Hinterfüße getreten, aber er macht es leider immer noch. Ja, oder mein Pferd räumt die Putzbox aus, dann schlage ich dem einfach mal kurz auf die Nase, weil es das eben lassen soll.
Hier hat man sich Kleinogratis Angst mit dazu verknüpft. Das Vertrauen von meinem Tier ist dahin und das wirkt sich dann dementsprechend ja auf unsere Beziehung aus. Und damit auch das ungünstigste Trainingssetting, das man sich vorstellen kann.
Ja, weil ich mich eben auch nur ausschließlich auf die unerwünschten Verhalten konzentriere, anstatt die guten Verhalten vorab zu verstärken, bevor mein Tier ein unerwünschtes Verhalten zeigt.
Strafe darf im Zusammensein mit unseren Tieren also maximal eine Ausnahme sein. Im Ausnahmefall sollten wir auf die negative statt auf die positive Strafe zurückgreifen, weil einfach weniger Risiken zu erwarten sind.
Ihr könnt also jederzeit selbst entscheiden, wie ihr mit eurem Tier trainieren möchtet. Wenn ihr dieses Schema der Lernquadranten durchschaut habt, ist es für euch ganz easy möglich, jede Methode aller Trainer zu kategorisieren, in zum Beispiel R+ oder R- einzuordnen. Denn es gibt nur zwei Quadranten, einem Tier Verhalten beizubringen. Schaut also genau hin und analysiert die Methoden eurer Lieblingstrainer. Denn Trainingswege können noch so harmonisch ausschauen und noch so verständlich erklärt sein. Es gibt am Ende nur zwei Möglichkeiten.
Wir hoffen, dass wir mit unserer Special-Folge ein wenig Licht ins Trainingsdunkel für euch bringen konnten und wir euch in den nächsten Folgen unseres Podcasts mitnehmen dürfen. In die großartige Welt des positiven Trainings.
Das war Verklickern, der Podcast über positives Training mit Katharina Deisenberger und Nadine Keune. Werde jetzt Teil der Community und folge Verklickern auf Instagram.